Schönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Schön, dass ich wieder mal da sein kann. Letztes Mal im Juli letztes Jahr. Und ich komme ja, wenn ich hier bin, immer als Vertreter der Neukirchner Mission. Und als solcher bin ich heute auch wieder hier und möchte euch einen ganz kurzen Einblick in die Allianz Mission geben. Ich weiß nicht, wie oft das sonst irgendwo Thema ist. Wir haben ja das Motto, das immer wieder auf verschiedenen Publikationen steht, Menschen bewegen, Welt verändern. Einerseits zu sehen, ja, unser Ziel ist es, Menschen zu erreichen und die Welt zu verändern, aber gleichzeitig in dem Wissen, das kann nur unser Herr Jesus machen, indem Menschen beginnen, an ihn zu glauben und ihm nachzufolgen, so kann ein Mensch verändert werden, so wird ein Mensch in Bewegung kommen und die Welt um ihn herum verändert. Die Allianzmission, Moment, ist an, genau. Genau. Hat 215 Mitarbeitende in 30 Ländern. Ich möchte gar nicht so lang bei den einzelnen Folien stehen bleiben, aber das heißt natürlich, es gibt viele verschiedene Arbeiten, es gibt viele verschiedene Missionare und Projekte und ich möchte ganz kurz ein paar davon vorstellen. Auch nur, wie gesagt, ganz kurz. Man kann sich dann im Internet natürlich noch mehr informieren. Und da finde ich zum einen ein Projekt sehr spannend, und zwar das Kubank-Projekt. Das ist zum Stichwort Armutsbekämpfung in Vietnam. Was passiert dabei in Dörfern, wo die Bevölkerung sehr arm ist und sich arme Familien auch eigentlich nichts leisten können? Da wird eine weibliche Kuh aus der Kuhbank an eine Familie abgegeben. Die Familie zieht sie auf und nutzt sie für die Landwirtschaft. Auch mit dem Ziel, dass diese weibliche Kuh, also Kuh ist immer weiblich, dass sie sich eine eigene kleine Herde züchten und dann damit finanzielle Stabilität aufbauen. Und das erste weibliche Kalb geht dann zurück in die Kuhbank, die dann wiederum einer anderen armen Familie den Start geben kann. Die Vision ist hierbei, wir wollen langfristig Armut bekämpfen, indem wir arme Familien befähigen, eine eigene Kuhherde aufzubauen und zu versorgen. Dann ein anderes Projekt, was die Allianzmission auch jetzt schon einige Zeit begleitet, ist natürlich auch der Krieg in der Ukraine. Da gab es im vergangenen Herbst eine Anfrage eines Pastors aus Kramatorsk, der gesagt hat, der Winter steht bevor und im Zuge dessen, dass es nicht klar ist, ob Heizungen funktionieren werden, ob wir Essen kochen können, war die Anfrage, könnt ihr uns Schlafsäcke zur Verfügung stellen? Das war ganz ohne irgendeine Zahl. Und Gaskocher, simple Gaskocher könnten wir gebrauchen. Und dann gab es diese Anfrage in den Freundeskreis der Allianzmission, gibt es Schlafsäcke abzugeben? Und dann auch mit dem Blick, wir wollen nicht hier in Deutschland oder irgendwo anders Gaskocher kaufen, sondern das soll in der Ukraine selbst gemacht werden, dort, wo man dann auch Reparaturen machen kann, dort, wo man auch dann nachfüllen kann. Und so konnten 700 Schlafsäcke gesammelt werden und dorthin geschickt werden und so viel Geld wurde gespendet für 2000 Gaskocher. Auch da kann man Bericht darüber auf der Webseite nachsehen. Gleichzeitig aber auch der Blick nach Russland, das ja in dem Ukraine-Konflikt natürlich auch mit drin steckt, zu sagen, hier wollen wir auch die russische Bevölkerung nicht vergessen, die ja für den Krieg nichts kann. Es gibt in Saratow ein Haus der Hoffnung. Da geht es um soziale Hilfe, auch gerade für arme Menschen, die dorthin kommen können, um neue Kleider zu bekommen, um einfach mal sich aufwärmen zu können, was zu essen zu bekommen oder auch eben den Blick auf ihr Leben setzen können, um zu schauen, kann ich hier was ändern? Und die Vision ist, wir wollen Menschen, die in soziale Not geraten sind, Hoffnung geben und zur Lebensveränderung motivieren. Und dann zuletzt noch das Projekt ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, I Hope Church. Das ist eine Gemeindegründung in Japan, wo evangelisiert wurde, wo das losging mit einer Jugendbewegung, dass man Jugendliche erreichen wollte. Und das ging jetzt weiter damit, dass eine Gemeinde gegründet wurde und die Gemeinde wächst. Und da ist die Vision, wir wollen, dass junge Menschen Liebe erfahren, Glauben finden und Hoffnung gewinnen durch Jesus Christus. Und gerade deswegen habe ich auch Japan mit hineingenommen, weil die Situation da im Grunde ähnlich ist wie in Deutschland. Man ist sehr materialistisch eingestellt, man guckt nur auf das, was man selbst haben will und braucht und auf Leistung und auf Beruf und Karriere und ist aber im Grunde total unglücklich und weiß eigentlich nicht, was für eine Perspektive das eigene Leben hat. Und da brauchen wir das Evangelium. Da muss Jesus ins Leben der Menschen kommen. Sie müssen verstehen, sie sind vor Gott verloren. Sie brauchen Vergebung ihrer Schuld und eine echte Perspektive, warum sie auf dieser Welt sind. Ja, und für diese Projekte und für die Missionare, die dahinter stehen und für all das, was wir jetzt auch nicht gehört haben, muss natürlich gebetet werden. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Oh, schade, die Schriftart ist leider nicht mit importiert worden, deswegen sieht das jetzt ein bisschen komisch aus. Wir brauchen ihr Gebet, soll das heißen. Nicht wir, ihr brauchen Gebet. Aber gut, ist dann so. Genau, man kann auf verschiedene Weise beten. Man hat die Möglichkeit, das war bisher immer mit dem Missionsmagazin ausgeliefert worden, einen dreimonatigen Gebetskalender, allerdings auch, um zu vermeiden, dass viel davon weggeschmissen wird oder nicht genutzt wird, kann man das sich jetzt momentan aus dem Internet runterladen. So sieht das dann aus und man kann dann auch konkret direkt sich einzelne Monate ausdrucken, um dann für die Anliegen zu beten. Die Form hat auch den Vorteil, dass die Anliegen nicht ultra kurz sein müssen, sondern der Missionar, der das schreibt, kann auch mal ein paar Sätze dazu sagen, dass man auch versteht, wofür man betet. Das wäre so ein Gebetskalender für 3 Monate. Es ist natürlich dann, wenn man das vor 3 Monaten das Anliegen weitergegeben hat, möglicherweise nicht mehr aktuell. Deswegen gibt es auch Wochengebetsmails. Das sieht dann so aus. Auch das kann man sich dann ausdrucken lassen. Wird immer montags verschickt. Die Missionare haben den Auftrag, übers Wochenende ihre aktuellen Gebetsanliegen zu schicken. Und wer welche schickt, das wird dann hier in die Gebetsmail gepackt und an den Verteiler verteilt. Und wer es noch aktueller möchte, dieselben Gebetsanliegen werden auch einzeln aufs Smartphone verschickt über den, ich nenne es mal Nachrichtendienst, Telegram, über den man auch chatten kann und so weiter. Und da werden dann einzelne Gebetsanliegen morgens um 7 verschickt zum aktuell Beten. Das ein Hinweis auf die verschiedenen Möglichkeiten, hier auch zu beten und eben mit diesem nicht ganz richtig dargestellten, wir brauchen ihr Gebet. Das ist einfach die Grundlage für alles, was im Reich Gottes geschehen soll, Gebet. Wir haben uns in unserer Gemeinde, wo ich Pastor bin, für dieses Jahr das Thema Evangelisation gesetzt. Und wir merken gerade in diesen ersten 2 Monaten des Jahres, Gott führt uns ins Gebet. Die Aktionen stehen gar nicht so im Mittelpunkt. Wir merken, wir müssen beten, wir müssen mehr zusammenkommen, wir müssen unsere Hände falten, wir müssen zu Gott kommen, damit etwas geschehen kann. Und darum auch hier die Bitte, beten Sie. Beten Sie für die Missionare der Allianzmission, beten Sie für die Missionare, mit denen ihr hier verbunden seid. Gebet ist so wichtig. Ansonsten möchte ich nur ganz kurz einladen zu verschiedenen Veranstaltungen, die jetzt noch da sind, oder hinweisen auf den Freundestag in Ebersbach am 29. Juni zum Thema Mission von morgen. Zusammen neue Wege gehen. Es wird sicherlich ganz spannend zu sehen, was Missionare in der Welt tun. Falls jemand von euch gerne sich überlegt, möchte Gott mich in der Mission haben. Es gibt die G-Seminare regelmäßig in Ebersbach auf dem Kronberg, wo man einfach mal gucken kann. Was brauche ich, wenn ich raus will? Da kann man vielleicht auch als Gemeindeleitung mal hingehen, um sich zu überlegen, was können wir unseren Missionaren Gutes tun, an die Hand geben? Was brauche ich, um Missionare auszusenden? Da will die Allianzmission helfen. Und vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere, ich hatte bei meinen letzten Diensten dieses Buch immer wieder dabei, Hoffnungsgeschichten 100-mal von Gott bewegt, wo Missionare auf ein oder zwei Seiten berichten, was sie mit Gott erleben. Und das Buch gibt es allerdings nicht mehr. Also das ist noch eines, kann ich heute noch jemandem mitgeben, wenn jemand möchte. Aber man kann es sich runterladen als E-Book, um es auf seinem Tablet oder auf dem Computer zu lesen. Und man kann es sich sogar anhören, wer gerne mal bei der Autofahrt oder sonst sich die Geschichten anhören möchte. Auch das kann man sich runterladen. Das neue Magazin, der Move, habe ich auch dabei, mit dem Titel von Ketten zu Brücken. Da geht es auch um die lange Geschichte, die auch die Allianzmission hat. Das ist schon 135 Jahre alt. Zu sehen, wo gab es auch koloniale Umstände, wo man auch noch in der Situation gearbeitet hat, wo die Bevölkerung unterdrückt wurde. Wie hat sich das entwickelt? Wie ist es heute? Wo wirkt das noch nach? Da gibt es ein paar interessante Artikel dazu. Ja, Menschen bewegen, Welt verändern. Wir sind vernetzt, wir gehören zusammen. Wir müssen zusammengehören, wir dürfen das nicht aus dem Blick verlieren, wir dürfen uns nicht alleine lassen. In gewissem Sinn geht es auch gleich in der Predigt darum, aber dieses Bild der Welt als ein Netz soll das repräsentieren, dass wir miteinander vernetzt sind, dass wenn wir hier beten, handelt Gott dort, wo wir für gebetet haben. Und das möchte ich jetzt auch gerade noch mal tun, für das, was ich gerade erzählt habe, und dann aber auch für die Predigt, die wir gleich hören. Herr Jesus, hab Dank dafür, dass du dein Reich baust auf der ganzen Welt und du brauchst weder mich dazu noch die Allianzmission. Du brauchst die bereit sind, sich und ihr Leben dir hinzugeben. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du auch diese Gemeinde hier in der Hammermühle ermutigst und ihnen immer wieder auch klar machst, dass sie Teil der Weltmission sind, dass der Auftrag, den du gegeben hast, auch für sie gilt, gilt für jeden von uns. Herr Jesus, schenk du Klarheit für jeden, wo du uns haben willst, an welcher Stelle wir die Mission unterstützen sollen, wo wir als Missionare unterwegs sein sollen, ob das hier in unserem gewohnten Umfeld ist, oder ob du uns vielleicht auch mal in weite, ferne Länder schicken möchtest. Herr Jesus, ich hab Dank dafür, dass du dich entschieden hast, das so zu tun. Du willst uns, unvollkommene Menschen, gebrauchen, um dein Reich zu bauen. Und ich bitte dich, Herr, segne die Projekte und Missionare der Allianzmission und alle Verantwortlichen, die Entscheidungen treffen, dass sie das tun, was du möchtest, was dein Wort uns befiehlt, dass wir unterwegs sind in deinem Willen. Hab Dank, Herr, und segne jetzt die Predigt, öffne unsere Herzen, danke für dein Wort, sprich zu uns, Herr. Amen. So, ich würde direkt weiterklicken. Da kommt nichts mehr. Da war nichts mehr in der PDF-Datei drin, ne? Eigentlich dachte ich, ich hätte es da reingepackt. Schade. Vielleicht kann man noch mal gucken.
Ansonsten machen wir sogar eine Musik. Dann halt ohne Technik. Sozusagen A Cappella.
A Cappella bei der Predigt. Weil es hätte doch tatsächlich ein Bild noch gegeben, das ich jetzt am Anfang stellen wollte. Und zwar wird es jetzt auch weiterhin sein, recht persönlich, weil ich hatte ein Bild von meiner Hochzeitseinladung mitgebracht. Beziehungsweise die Rückseite von meiner Hochzeitseinladung, die ich vor 15,5 Jahren verschickt habe. Genau, das war doch einfach, jetzt 15 Jahre war es jetzt im Januar und dann genau vorher. Das war nämlich ein Seil. Und an diesem Seil entlang gab es verschiedene Daten von unserem Kennenlernen. Der 19. Juni 2017, wir lernen uns auf einer christlichen Internetseite kennen. Am 26. Juni 2017, das wäre jetzt natürlich gut gewesen, das zu sehen, dass das eine Woche auseinander lag nur. Da haben wir beide Geburtstag, also wir haben am selben Tag Geburtstag. Und meine Frau bekommt Blumen aus Peru. Also ich habe in Deutschland angerufen und sollte das ausgeliefert werden. Dann am 1. Juli 2007, das war wieder nur ein paar Tage später, sind wir verliebt und befreunden uns. Wie gesagt, ich in Peru, sie in Bremen in Deutschland. Und dann am 15. September 2007 komme ich nach Deutschland und wir sehen uns das erste Mal in echt. Nichts dabei, schade. Pech gehabt. Ja, am 1. Mai 2008 verloben wir uns auf dem Christival in Bremen und am 10. Januar 2009 heiraten wir. Das war natürlich für die eingeladenen Gäste nur wie eine Timeline, einfach um zu sehen, was waren die wichtigsten Stationen unseres Kennenlernens bis zum Hochzeitstermin. Aber in der Mitte ganz prominent, ziemlich dick, war dieses Seil abgebildet. Und auch wenn das auf der Einladung nirgends stand, für die Christen, die die Einladung bekommen haben, war vermutlich die Anspielung klar, die hier deutlich werden sollte, nämlich Prediger 4, Vers 12. Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. Und das ist ja nun mal ein Vers, der klassischerweise für Trauungen und Eheschließungen immer wieder herangezogen wird, um zu sagen, Braut und Bräutigam, danke, das ist immerhin, dankeschön, der Text. Das ist ja auch ein schöner Text, um zu sagen, hier die beiden schließen einen Bund, das sind zwei, da kann man schon mal sagen, dass die zusammen stärker sind als alleine. Aber wenn da Gott noch mit dabei ist, dann ist das eine dreifache Schnur, die nicht leicht entzwei reißt. Und das ist ein sehr schöner Vers, der zur Ehe passt. Aber der Text im Buch Prediger geht nicht ausdrücklich um Ehe. Es geht um Gemeinschaft miteinander grundsätzlich. Und das möchte ich heute mit euch ein bisschen bedenken und in Beziehung setzen zu unserem Leben und auch zu euch als Gemeinde. Wir haben den Text ja hier vor uns. Ich hoffe, es ist dieselbe Übersetzung. Ich möchte die Verse 7 bis 12 mal vorlesen. Wiederum sah ich Eitles unter der Sonne. Da ist einer, der steht allein und hat weder Kind noch Bruder, doch ist seiner Mühe kein Ende und seine Augen können nicht genug Reichtum sehen. Für wen mühe ich mich denn und gönne mir selber nichts Gutes? Das ist auch eitel und eine böse Mühe. So ist es ja besser zu zweien als allein, denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. Fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf. Weh dem, der allein ist, wenn er fällt. Dann ist kein anderer da, der ihm aufhilft. Auch wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich. Wie kann ein Einzelner warm werden? Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. Soweit der Text. Wie so oft im Predigerbuch beginnt der Schreiber Salomo mit der Beobachtung von etwas Eitlem. Da muss man von der Wortbedeutung natürlich erklären, dass es nicht um jemanden geht, der sich für besonders schön hält. Das ist ja das Wort, das wir dafür normalerweise benutzen. Da ist jemand eitel, der guckt so sehr auf sein Aussehen. Nein, das Wort eitel oder mit dem Wort hat man früher etwas Sinnloses oder Vergebliches bezeichnet. Also eigentlich lesen wir hier wiederum, sah ich Sinnloses, Vergebliches unter der Sonne. Da ist einer, der steht allein und hat weder Kind noch Bruder. Doch ist seiner Mühe kein Ende und seine Augen können nicht genug Reichtum sehen. Für wen mühe ich mich denn und gönne mir selber nichts Gutes? Das ist auch sinnlos und eine böse Mühe. Man muss hier noch wissen, dass Salomo im Buch Prediger Beobachtungen des täglichen Lebens beschreibt und wie er sie einschätzt. Und hier geht es um die Beobachtung von einer Person, die allein ist. Und offensichtlich ganz absichtlich. Es ist nicht so, dass die Person gern jemanden hätte und findet halt keinen. Eher ist der Punkt, er hat andere Prioritäten. Salomo beschreibt ihn als jemand, der keine Geschwister hat, keine Familie, niemanden, um den er sich kümmern muss, vielleicht auch sich nicht kümmern will. Gleichzeitig ist das aber auch ein Arbeitstier und jemand, der immer mehr Geld verdienen will. Und ich glaube, solche Menschen könnte Salomo in Deutschland im Jahr 2024 sehr häufig beobachten. Rein statistisch sind mittlerweile 41% aller Haushalte in Deutschland Einpersonenhaushalte. Der Haushalt mit 5 oder mehr Personen ist eine richtige Seltenheit geworden. Nur 4%. Und der Individualismus ist zu einem der wichtigsten Werte unserer Gesellschaft geworden. Es ist ja nicht unbedingt schlecht. Es ist ja auch etwas Gutes, wenn man auch ohne Familie oder Beziehungen trotzdem gut leben kann, gerade diejenigen, die da keine Wahl haben. Für die ist es ja gut, dass sie nicht abhängig sind. Sie können ihren eigenen Unterhalt bestreiten. Man muss nicht abhängig sein von anderen. Allerdings die Person, die Salomo hier im Blick hat, die ist für sich allein, arbeitet nur für den persönlichen Erfolg und hat nur den persönlichen Reichtum im Blick. Und darum stellt Salomo die Frage, für wen mühe ich mich denn und gönne mir selber nichts Gutes? Wenn es da niemanden gibt, der ein wichtiger Teil meines Lebens ist, für wen mühe ich mich denn da ab? Warum immer größer, besser, reicher, wenn ich das im Grunde nur für mich mache? Warum opfere ich meine Zeit und meine Kraft, wenn das nur für mich selber ist? Salomo, den die Bibel als den weisesten Menschen der gesamten Menschheitsgeschichte bezeichnet, der beurteilt so ein Leben als sinnlos, als vergeblich, als eine böse Mühe. Und ich dachte mir nur, können wir das überhaupt verstehen, heutzutage, dass er so ein auf sich selbst gerichtetes Leben als sinnlos bezeichnet? Können wir es überhaupt verstehen? Denn wir sind ja so vom Individualismus geprägt, ich habe es gerade schon gesagt, einer der höchsten Werte in unserer Gesellschaft zurzeit, dass wir vielleicht diese Beschreibung lesen und uns denken, wow, Himmel auf Erden. Keine Geschwister, keine Kinder, keine Verpflichtungen. Ich kann tun, was ich will. Ich arbeite in meinem Traumjob und werde immer reicher. Wie kann das denn Salomo verurteilen? Er beschreibt doch da gerade meinen Lebenstraum. Wir sind so geprägt, dass wir es als höchstes Gut betrachten, unseren Privatbereich zu haben. Dass wir unsere Alleinzeit brauchen. Dass wir nur entspannen können, wenn wir mal allein gelassen werden. Aber es gibt auch Kulturen, in denen das genau andersrum ist. Ich habe einen Artikel gelesen, wo der Autor davon berichtet, dass es in Indien oder Bangladesch überhaupt keine Einpersonenhaushalte gibt. Ich möchte das mal noch in Frage stellen. Gerade in Großstädten ist oft das Leben genauso wie in anderen Großstädten, wo man gut betucht ist. Da gibt es schon Einzelne, die absichtlich allein sein wollen, allein wohnen. Aber kulturell gesehen ist das Alleinsein eher etwas Negatives. Und der Familienbund oder das mit anderen Zusammensein, das ist was Positives. Ganz hautnah haben wir das auch mal in Peru erlebt. Aber in der Familie von einer Freundin aus der Gemeinde in San Ramon, die immer wieder bei uns babysitten war, da ging es etwas chaotisch zu, sie war in der Prüfungsphase und wir haben ihr angeboten, sie könnte gern ein paar Wochen in unserem Gästezimmer wohnen. Das hat sie auch gerne angenommen. Aber sie ist dann auch sehr gern wieder ausgezogen. Denn dass wir uns dann abends schon relativ früh zurückgezogen haben und unsere Zeit für uns brauchten, das war völlig irritierend für sie. Und das bedeutete eben auch, dass sie dann allein war in ihrem Zimmer. Und auch wenn das am Anfang so war, wie wow, ich habe ein eigenes Zimmer für mich, was sie nicht kannte, wurde schnell klar, dass sie die Gemeinschaft ihrer Familie und auch das Chaos mehr brauchte als das Alleinsein. Und vielleicht können wir da einfach mal ein bisschen drüber nachdenken, über unsere Kultur, darüber, wie wir geprägt sind. Ja, wie viel leben wir nur für uns selbst? Und wie viel unserer Zeit sind wir für andere da? Einfach mal drüber nachdenken. Das nur auf sich selbst gerichtet sein, verurteilt Salomo hier als sinnlos und böse Mühe. Aber dann geht er auch weiter und präsentiert eine Schlussfolgerung. Sozusagen die Lösung. Was ist die Lösung? Gemeinschaft. Vers 9, so ist es ja besser zu zweien als allein. Erstmal nur bis dahin. So ist es ja besser zu zweien als allein. Die Folgerung ist also ganz simpel, ganz einfach. Allein will doch keiner durch die Welt gehen. Mindestens zu zweit sollte man sein. Und ich finde es wichtig, hier schon zu sagen, Salomo spricht hier mit keinem Wort von der Ehe. Er schließt es zwar auch nicht aus, also man kann die Worte auf Ehe beziehen, aber weder werde ich heute eine Heiratsmotivationspredigt halten, noch solltet ihr nur daran denken bei dem Text. Es geht eher um die grundsätzliche Tatsache, dass wir Menschen für Gemeinschaft mit anderen geschaffen sind. Wir sind als Menschen geschaffen für die Gemeinschaft mit anderen. Und Salomo wiederholt hier nur in anderen Worten, was Gott bei der Schöpfung festgestellt hat. In 1. Mose 2, Vers 18, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und dann schafft er direkt einen zweiten Menschen, damit Adam eben nicht mehr allein ist. Und ja, Ehe und Familie ist sicherlich die engste und natürlichste Form von Gemeinschaft oder davon, dass man nicht allein in dieser Welt unterwegs ist. Aber es gibt natürlich auch die Situation, wo es keine weitere Familie gibt oder die Familie zu weit weg wohnt oder wo man vielleicht nicht den passenden Ehepartner gefunden hat. Auch da gilt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Da ist es wichtig, gute und enge Freunde zu haben. Und auch dafür hat Gott die Gemeinde geschaffen. Da, wo es keine biologische Familie gibt, soll es auf jeden Fall die geistliche Familie geben. Die Brüder und Schwestern im Glauben durch Jesus Christus. Und dann sollten wir natürlich so füreinander da sein, wie es Gott sich vorstellt. Und sage ich jetzt mal ganz absichtlich, nicht so wie biologische Geschwister manchmal miteinander umgehen. Geschwister können manchmal ganz schön gemein sein. Ich muss da nur auf meine Vergangenheit oder auf meine Kinder gucken. Geschwister interessiert es manchmal überhaupt nicht, wie es dir geht. Geschwister kümmern sich manchmal gar nicht umeinander. Aber Gottes Vorstellung geht dann natürlich in eine andere Richtung. Nur ein Beispiel möchte ich da nennen aus Römer 12, Vers 10. Die geschwisterliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Ich lese nochmal, weil ich es nicht auf Folie habe. Die geschwisterliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Es ist auch ein guter Vers für biologische Geschwister. Ich weiß nicht, ob da jetzt heute welche da sind. Ich habe die Predigt schon mal bei uns gehalten und habe da meine Kinder angeschaut. Das gefällt ihnen immer nicht so sehr, aber sie wissen, dass sie gemeint sind. Ja, aber da sind wir auch schon bei den Gründen, warum es gut ist, dass man nicht allein ist. Weil gerade denen, die lieber allein sind, muss ja erklärt werden, was habe ich davon? Es muss ja Vorzüge geben. Jemand, der gern allein ist, der kann dir sofort erklären, warum das Schönste auf der Welt ist. Aber ich sage mal, jetzt sind wir auf der anderen Seite, dann muss man mal erklären, was gibt es denn da für Vorzüge? Es muss ja gute Konsequenzen haben, wenn ich nicht allein, sondern mindestens zu zweit bin. Und da zählt Salomo dann einiges auf. Schon gleich bei der ersten Aussage fügt er eine gute Begründung hinzu. So ist es ja besser zu zweien als allein, denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. Guten Lohn für ihre Mühe. Es geht hier um Zusammenarbeit und darum, einander zu dienen. Sie mühen sich offensichtlich gemeinsam. Und dieses gemeinsame Mühen oder Arbeiten ergibt einen guten Lohn. Also indem ich mit dem anderen zusammenarbeite, habe ich nicht nur selber ein besseres oder reicheres Ergebnis, ich habe damit auch dem anderen gedient und mit dafür gesorgt, dass er ein besseres und reicheres Ergebnis hat. Und auch wenn es zu zweit trotzdem Mühe gibt, also Arbeit, Anstrengung, vielleicht Schwierigkeiten, vielleicht Zwistigkeiten, vielleicht gerade dann, wenn man zu zweit ist oder mit mehreren. Auch bei den Schwierigkeiten der Mühe ist man nicht allein damit, sondern im besten Fall hat man eben jemanden an der Seite, der eben dasselbe durchmacht und der dich auch ermutigen kann oder in der Schwierigkeit ergänzen. Das, was du vielleicht in dem Moment nicht kannst, kann der andere. Und das berührt schon das, was Salomo dann in Vers 10 sagt. Fällt einer von ihnen, von den Zweien, so hilft ihm sein Gesell auf. Weh dem, der allein ist, wenn er fällt, dann ist kein anderer da, der ihm aufhilft. Also hier wird deutlich, dass wir durch eine zweite Person Hilfe bekommen. Auch im Schöpfungsbericht wird das schon deutlich. 1. Mose 2, Vers 18, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die zu ihm passt. Ja, also hier steckt auch das Wort Hilfe drin, die Gehilfin. Und ich weiß nicht, wie es, wenn ich jetzt die langjährigen Christen anschaue und lange Jahre als Christ, ob es da auch mal die Situation gab, wo es dann diskutiert wurde, oh, Frau ist nur die Gehilfin, was soll denn das? Drehe ich mich auf oder wie auch immer. Ich weiß noch, dass, als ich als Jugendlicher mal bei so einer Diskussion dabei war, da hat sich eben auch eine junge Frau sehr darüber aufgeregt, dass hier die Frau sehr geringschätzig Gehilfin genannt wird. Und es ist mir deswegen noch so gut in Erinnerung, weil dann in diesem Moment, in dieser Situation, hat dann ein Mann ganz ruhig erklärt, wenn der Mann eine Gehilfin braucht, dann heißt das doch nur, dass er Hilfe braucht. Er ist hilfsbedürftig. Wie gut, dass der unvollkommene Mann eine fähige Hilfe bekommt. Und irgendwie war die Aufregung zumindest da vorbei, weil es stimmt. Hier ist nicht ein Unterschied gemacht von dem tollen, wunderbaren Mann, der eine Dienerin bekommt. Nein, jeder von uns Männern weiß das ja genau, wir sind unvollkommen und der Mann braucht Hilfe. Und wie gut, dass er eine Frau bekommen hat. Und die Frau natürlich den Mann auch. Ja, das ist auch wiederum der Punkt. Natürlich ist dann nicht die Frau perfekt. Auch immer wieder der Witz, ja, Gott hat halt einen zweiten Versuch gebraucht und dann wurde es besser oder so ähnlich, sondern das ist natürlich komplementär. Ja, oder so wie es in unserem Vers hier ausgedrückt wird, fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf. Da hat Salomo Reisende vor Augen, wo es tatsächlich darum geht, dass einer zu Fall kommt, sich schwer verletzt und in einer Gegend, wo nicht ständig Menschen vorbeikommen, irgendwo verletzt liegen bleibt, nicht mehr hochkommt und eventuell sogar stirbt. Gut, wenn jemand da ist, der sich dann kümmern kann. Und natürlich geht der Vergleich noch darüber hinaus. Auch wenn ich im Leben große Not erlebe. Gut, wenn es Freunde gibt, denen ich wichtig bin, die mich im Blick haben und gewillt sind, Zeit und Kraft zu investieren, um mir aufzuhelfen. Es ist wunderbar alles, solange wir das nicht brauchen, aber dann, wenn wir es brauchen, es ist gut, die Geschwister zu haben, die für mich da sind. Auch im Neuen Testament werden wir dazu aufgefordert. In Galater 6 schreibt Paulus in Versen 1 und 2, liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Es geht da noch ein bisschen um, jetzt nicht, da ist einer in Not geraten, menschlich, Arbeitsplatz verloren oder krank oder so, sondern da geht es um geistliche Wirklichkeit, geht es auch um Sünde. Aber es ist so eindeutig, einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das ist das Gesetz Christi, die Last des anderen mitzutragen. Und das gefällt mir nicht immer und ich habe oft keine Lust dazu und ich bin zu bequem dafür. Ich rede jetzt von mir, nicht von euch, aber vielleicht kann sich ja jemand da drin wiederfinden. Aber es ist das Gesetz Christi. Das möchte Jesus von uns, dass wir die Lasten gemeinsam tragen. Und dazu vielleicht nur zwei Gedanken. Damit die anderen meine Last mittragen können, muss ich bereit sein, von meinen Lasten auch etwas zu sagen. Habe ich das Vertrauen, mich zu öffnen? Und der zweite Gedanke natürlich, möchte ich wirklich das Gesetz Christi erfüllen? Möchte ich die Lasten der anderen mittragen? Oder will ich mich eigentlich in meiner Bequemlichkeit nicht stören lassen? Auch da ehrlich mal beantworten. Und wenn du ehrlich zu dem Punkt kommst und sagst, ich habe eigentlich gar keine Lust, ich möchte eigentlich einen schönen Gottesdienst hier mitnehmen und dann heimgehen und die anderen vergessen, dann ist es erstmal ehrlich. Und das ist gut, dass man ehrlich ist und das zugibt. Aber das ist, fällt mir immer wieder auf, Herr, wo ich die Liebe nicht habe, gib du sie mir. Ich weiß, das ist deiner nicht würdig. Bitte gib mir die Liebe, mit denen du meine Geschwister siehst. Aber ja, ein wichtiger Punkt von Gemeinschaft ist gegenseitige Hilfe. Und als nächstes nennt Salomo in Vers 11, auch wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich. Wie kann ein Einzelner warm werden? Also geht hier um Wärme, es geht um Nähe. Und auch hier, oder vielleicht besonders hier, liegt es uns nahe, ans eheliche Bett zu denken. Zumindest in unserer Kultur, denn wo sonst kommt das in unserem Alltag vor? Und habe ich ja schon gesagt, das eheliche Zusammensein ist auch nicht ausgeschlossen, aber Salomo denkt hier vermutlich eher an Soldaten oder Hirten auf dem Feld, an eine Nachtwache oder an Arbeiter, die nicht nach Hause können. Da kam das eher vor, dass man eben keine Heizung in der Nähe hatte, sondern dass man sich eng zueinander gelegt hat, damit man sich gegenseitig mit der Körperwärme aufwärmen konnte, ganz unsexuell, einfach nur hier, ich möchte nicht erfrieren. Ich möchte hier vielleicht zur Ruhe kommen, schlafen können, erholen können. Und dazu war die Körperwärme der einzige Weg. Aber damit, und da komme ich dann zur Übertragung, damit das funktioniert, ja, stellen wir uns die Soldaten oder die Hirten oder wen auch immer vor, die sich da zusammenlegen. Ich möchte das Wort kuscheln vermeiden, aber die sich wärmen wollen, damit das funktioniert, muss man sich sehr nahe kommen und das kann Überwindung kosten. Überwindung. Da sehe ich auch die Anwendung auf uns heute. Wenn man miteinander warm werden will, ja, es hat in unsere Sprache Einzug gehalten, wenn man miteinander warm werden will, also wenn man möchte, dass eine freundschaftliche Beziehung entsteht, dann muss ich den anderen an mich heranlassen. Wenn ich das nicht schaffe, bleibt die Distanz und dann bleibt die Beziehung kühl. Ja, wir drücken das in unserem Sprachgebrauch auch tatsächlich so aus. Also wenn wir in der Gemeinde jemanden haben, mit dem wir noch nicht warm geworden sind, oder die Beziehung vielleicht von einer anderen Zeit her abgekühlt ist, dann müssen wir es vielleicht schaffen, uns wieder zu überwinden, auf den anderen zuzugehen, die Distanz zu verringern und ja, den anderen wieder an uns heranzulassen. Oder das erste Mal. Es ist einfacher, das Weite zu suchen und für sich zu bleiben, aber zum Warmwerden müssen wir uns nahe kommen. Ja, und zuletzt als Punkt, was habe ich von Gemeinschaft? Das wäre dann der Vers 12. Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen. Nur mal bis dahin. Hier geht es auch um Stärke bei konkreten Angriffen. Wenn ein Einzelner angegriffen wird von einem Wegelagerer oder von Feinden im Krieg, der kann leicht überwältigt werden. Aber wenn man zu zweit ist, kann man widerstehen und den Angriff möglicherweise abwehren. Ich habe vor einiger Zeit mit meiner Tochter Lilly eine Kindersendung angesehen, da ging es um Polizei. Und da fiel mir auch auf, auch weil ich mit dem Thema beschäftigt war, Polizisten gehen immer zu zweit auf Streife. Hans-Jürgen, weiß nicht, ist das so korrekt? Ja? Aus Sicherheitsgründen. Denn wenn einer angegriffen wird, kann der andere helfen, verteidigen oder auch Verstärkung anfordern. Also das ist ein ganz praktischer Hinweis. Aber auch im geistlichen Bereich ist das wichtig. Wir wissen, dass wir auch im Glauben Angriffen ausgesetzt sind. Versuchungen und Fallen, die der Teufel uns legt. Er weiß genau, wo unsere Schwachstellen sind. Und da greift er an. Die typischen Angriffspunkte sind Sex, Macht und Geld. Kann sich jeder immer wieder überlegen, wo bin ich da am ehesten angreifbar. Auf sexuellem Gebiet geht es um Position, Macht, Ansehen oder um die Finanzen. Bin ich da eher versucht, in Sünde zu fallen? Also das sind so die typischen Angriffspunkte. Und auch da gilt, einer mag überwältigt werden. Wenn ich mich nur allein mit meinen Schwächen und Versuchungen abkämpfe, erlebe ich vielleicht oft Niederlagen. Ich werde überwältigt und falle in Sünde. Aber zwei können widerstehen. Wenn ich einen Freund, einen Bruder, eine Schwester im Glauben mit ins Boot hole, jemanden als Helfer habe, jemanden, vor dem ich Rechenschaft abgeben muss, dem ich auch gesagt habe, du darfst mich diese Dinge fragen. Jemand, der mit mir betet, der für mich betet, dann kann ich widerstehen. Dann kann ich erleben, wie der Teufel die Niederlagen einstecken muss. Und da kann ich nur ermutigen, dass man sich Gebetspartner sucht. Es gab eine Zeit, da hieß das Zweierschaft, dass man wirklich jemanden hat, mit dem man sich austauscht, mit dem man füreinander betet. Da muss gar nicht die große Sünde im Raum stehen oder Versuchung oder Schwäche, sondern einfach nur im Alltag des Glaubens jemanden haben, mit dem man reden kann, mit dem man betet. Um einfach jemanden zu haben, der die Herausforderung mitträgt und mitkämpft. Ja, und abschließend komme ich dann nochmal auf die dreifache Schnur. Schade, dass wir wiederum diese Seil nicht haben. Ist egal. Die Predigt heißt nämlich so, drei Fäden oder ein Seil. Sind wir nur einzelne Fäden oder sind wir zu einem Seil zusammengeknotet? Und es ist interessant, in diesem ganzen Abschnitt geht es immer um den Gegensatz allein oder zu zweit. Allein oder zu zweit. Nur in dem letzten Vers schreibt Salomo, einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht in zwei. Nur in diesem letzten Nebensatz erwähnt Salomo die dreifache Schnur. und bewirkt dadurch, dass man hier auch wirklich bemerken muss, dass er was Besonderes meint. Und er muss auch gar nicht dazu schreiben, dass bei den drei Fäden, die zu einer dreifachen Schnur gedreht werden, dass er damit mich, dich und Gott meint. Irgendwie ist es klar, dass man sich fragt, wer oder was ist denn der dritte Faden, der jetzt plötzlich auftaucht? Einfach halt noch eine Person mehr? Warum sagt er dann nicht fünffache Schnur, ist doch noch stabiler? Warum sagt er nicht zehnfache Schnur? Nein, er erwähnt die dreifache Schnur, die nicht leicht in zwei bricht, die nicht leicht zerreißt. Ja, und wenn man sich so ein Seil vorstellt, jetzt hätte ich euch natürlich, wenn man das nochmal ansieht, wenn man sich das vorstellt, wie so ein Seil aussieht, dann wird deutlich, die einzelnen Fäden sind ganz eng aneinander gepresst und miteinander verdreht. Und damit die Festigkeit erreicht wird, müssen sie eine Einheit bilden und sich gegenseitig festhalten und eng aneinander bleiben. Ja, vielleicht haben wir auch so ein zerzaustes Seil im Kopf, wie das dann aussieht. Und wenn die einzelnen Fäden abstehen, das hat keine Festigkeit mehr. Man muss ganz eng aneinander bleiben. Und da kann man wieder die Übertragung auf uns machen. Wie sieht es denn unter uns aus? Oder ich sage jetzt mal als Gast, wie sieht es denn unter euch aus? Sind wir alle lose Fäden, die zufällig im gleichen Raum zusammensitzen? Oder sind wir ein reißfestes Seil? Eine dreifache Schnur, die nicht leicht in zwei reißt. Jesus sagt in Matthäus 18, Vers 20, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das gilt auf jeden Fall. Jesus ist da. Diese dritte Schnur, die, sage ich jetzt auch mal so, die Festigkeit ermöglicht. Jesus ist da. Und es mag sein, dass auch jeder Einzelne von euch ganz fest mit Jesus verdreht ist und ganz nah an ihm dran ist. Das ist gut. Aber ich glaube, die Herausforderung heute liegt darin, zu überlegen, ob ihr auch miteinander eng verbunden seid und zusammen mit Jesus die dreifache reißfeste Schnur bildet. Und ich finde, der Text kann uns da eine Hilfe sein. Wir können zusammenarbeiten und einander dienen. Wir können uns gegenseitig helfen. Wir können uns bemühen, miteinander warm zu werden und uns nahe zu kommen. Und wir können uns gegenseitig den Rücken stärken. Fest verbunden mit Jesus können wir auch miteinander fest verbunden sein. Und dafür möchte ich jetzt noch mit euch beten. Herr Jesus, ich danke dir für diese Weisheit, die du uns durch Salomo hast sagen lassen. Danke, Herr, dass du Wert siehst in Gemeinschaft, im Zusammensein mit anderen. Du siehst auch, was sich vielleicht in uns manchmal dagegen wehrt. Die Möglichkeit, sich zu reiben, die Möglichkeit, korrigiert zu werden oder vielleicht auch in Konflikte zu geraten, das bringt uns manchmal dazu, das vielleicht nicht zu suchen. Aber Herr, du hast uns auch aus diesem Grund zusammengestellt, dass wir füreinander da sein sollen, dass wir uns helfen sollen, dass wir die Lasten, die in unserem Leben da sind, dass wir sie miteinander tragen. Und ich will dich sehr bitten, Herr, für die Gemeinde hier in der Hammermühle, dass du immer wieder schenkst, dass man aufeinander zugeht, dass man miteinander redet, dass man sich aufeinander einlässt, dass man miteinander warm wird und dass man merkt, ja, wir gehören zusammen, wir gehören miteinander dem einen Herrn und wollen gemeinsam ihm dienen. Herr Jesus, ich bitte dich, Herr, wo da Hindernisse sind, räum du sie weg. Hilf du meinen Brüdern und Schwestern hier, dass sie eine Einheit bilden, ein festes, reißfestes Seil, das nicht leicht auseinanderzukriegen ist. Danke, Herr, dass du das schenkst. Bitte dich um deine Ermutigung für jeden Einzelnen hier. Geh du mit uns. Amen.